Es war einmal ein kleiner Bub. Er fand, Politik sei was für Spießer. Er ging lieber auf den Bolzplatz, in Cyberspace und in der Schule war Gemeinschaftskunde mit Abstand sein Hassfach. Jetzt steht er in der Wahlkabine und weiß nicht, was er wählen soll.
Wer steht für welche Grundsätze? Hätte ich mich doch einmal vorher informiert.
Mach es anders als unser kleiner Bub. Informier dich vorher und gestalte deine Zukunft. Die Sondersendungen zur Bundestagswahl 2017 auf Radio Free FM vom 11.09. bis zum 19.09. 7 Kandidaten, 7 Sendungen, 16 Uhr.
Die Sondersendungen zur Bundestagswahl 2017 vom 11. bis zum 19.09. auf Radio Free FM und im Netz auf freefm.de.
Genau so ist es. Sondersendung zur Bundestagswahl. Heute ist die letzte. Ich bin Mintu Tran, hier mit Jens
Frigge.
Und wir haben heute die Direktkandidatin der MLPD zu Gast. Es wird über ihre Kandidatur gehen. Und sie wird sich vorstellen. Mit dabei ist noch Frau Gisela Schwalb von der MLPD. Und wir werden auch mit ihr dann über verschiedene Programmpunkte der MLPD reden. Hallo Frau Schwalb, hallo Frau Öztoprak.
Hallo.
Ja, hallo.
Genau, wir fangen vielleicht mit der Frau Öztoprak an. Sie sind ja die Direktkandidatin für Ulm für die MLPD, aber Sie sind nicht Mitglied der MLPD. Können Sie ein bisschen zu uns erzählen, Ihre Geschichte, seit wann Sie in Ulm sind, was Sie arbeiten, warum Sie nicht Mitglied der MLPD sind und warum Sie sich jetzt hier aufgestellt haben?
Ja, ich bin die Gülay Öztoprak und bin 47 Jahre in Deutschland und 40 Jahre in Ulm an verschiedenen Arbeitsplätzen gearbeitet und ich habe 4 Kinder, verheiratet und bin ich in von meinem Ziel her, weil ich bin untergedrückt in der Türkei, schon ein Kind von einer kurdischen Familie und dann auch alevitisch. Und die unterdrückt hat mich an diese Linke gebracht, weil ich will halt das Interesse haben als internationalistische MLPD-Kandidatin sein und habe ich mich darüber gekümmert. Und
gibt es Gründe, warum Sie nicht Mitglied der MLPD sind?
Ja, nicht Mitglied, aber als internationale Kandidatin.
Okay.
Ja. Da war dieser Verband, wo Sie Mitglied sind, der heißt AGIF.
AGIF, von AGIF, ja.
Klar. Was ist das für ein Verband?
AGIF ist in der Türkei ist eine, sag mal, hat die sozialistische Partei, also kommunistische Partei. Entschuldigung. Und kämpft für die Freiheit, für die Zukunft, für die Leute Zukunft und Freiheit für die, wo untergedrückt, wo die Volken untergedrückt, Freiheit für die allen. Auch in der Türkei.
Also setzt sich vor allen Dingen für die Belange des kurdischen Volkes ein, oder? Sehe ich das richtig?
Bitte?
Dieser Verein AGIF, setzt der sich vor allem für die Belange der Kurden ein in der Türkei?
Ja, für Kurden auch.
Okay.
Nicht nur für Kurden, sondern überhaupt für die, wo keine Recht haben in der
Aber in Deutschland,
auch Deutschland, ja.
Und aber in Deutschland läuft er aber als die Föderation der Arbeiterinnen aus der Türkei in Deutschland. Also hat AGIF hier dann andere Ziele als in der Türkei?
Ja, für Freiheit für die Frauenorganisation, für die Journalisten, Gefängnisleute und für Freiheit. Wenn man sagt, Freiheit ist alles drin, klar.
Ja. Okay. Des Weiteren ist jetzt noch, ist hier die Gisela Schwalb noch mit von der Partie. Und sie ist Kandidatin auf der Landesliste, ist aber aus Ulm. Sehe ich das richtig so?
Ja, das ist richtig so. Und ich bin auch in der MLPD organisiert.
Und Sie sind aber Mitglied der MLPD?
Ja, ich bin in der MLPD organisiert. Genau. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich der Meinung bin, dass wir hier eine grundsätzliche Lösung brauchen, dass wir in diesem System die dringendsten Probleme, sei es die Frage der Umwelt, der Rechte, der Arbeitsplätze und so weiter, nicht lösen können.
Okay, vielleicht können Sie auch noch mal was zu Ihrer Person im Allgemeinen sagen.
Ja, also ich bin die Gisela Schwalb, ich bin 58, habe zwei Kinder, Erwachsene, bin geschieden und arbeite seit 12 Jahren jetzt als Tagesmutter. Und davor war ich lange Zeit bei der Firma Merkle Ratiopharm, wo ich auch eine politische Kündigung hatte aufgrund von meiner Mitgliedschaft in der MLPD, wir aber erfolgreich gewonnen haben und ich dann auch weiterarbeiten konnte. Und organisiert bin ich eigentlich seit über 35 Jahren in der MLPD.
Okay, aber wie kam es zu dieser Überzeugung, würde ich gerne wissen wollen.
Also ich habe mich seit frühester Jugend eigentlich immer damit beschäftigt, über die Frage von Ungerechtigkeiten. Das war immer so für mich ein Problem, dass ich nicht kapiert habe, als Kind oder Jugendliche, woher kommen Ungerechtigkeiten, dass es reiche Leute gibt, dass es ganz arme Leute gibt, dass es Kriege gibt und so weiter. Und als ich mit 17, 18 habe ich dann Kontakt bekommen zu einer Vorläuferorganisation der MLPD und da wurden meine Fragen auf einmal beantwortet, aber nicht nur beantwortet, dass man sagt, wir brauchen eine andere Gesellschaft, sondern ich habe da begriffen, dass der Karl Marx bereits analysiert hat, dass die nächsthöhere Gesellschaftsordnung nur der Sozialismus sein kann.
Und okay. An dieser Stelle würde ich sagen, machen wir erstmal einen kleinen Musikbreak und über diese ideologischen Sachen sprechen wir dann danach. Ja, hallo, das war Rainer von vielen mit Überall Chaos. Heute hier in der Wahlspezialsendung zur Bundestagswahl, die am Sonntag stattfinden wird, die Direktkandidatin der MLPD für den Landkreis Ulm, Frau Öztopak. Und die Frau Gisela Schwalb, die ist Kandidatin auf der Landesliste. So, nachdem wir jetzt schon ein bisschen eine Vorstellungsrunde gemacht haben, waren wir jetzt schon auf dem Weg, wie ist es zu der ideologischen Einstellung gekommen? Und da wäre halt meine Frage, wenn man Mitglied der MLPD ist, dann muss man ja das Kommunistische Manifest gelesen haben. Und haben Sie das gelesen?
Ja.
Ja?
Ja. Ja.
Wie lautet denn der erste Satz?
Bitte?
Der erste Satz im Kommunistischen Manifest.
Kommunistische Manifest, ja.
Nee, der erste Satz.
Wie fängt
das an? Mit welchen Worten fängt das Kommunistische Manifest an?
MLPD.
Nee, vielleicht Frau Schwalb.
Ein Gespinst geht um. Oder?
Ja, genau.
Das war doch der Satz. Es ist schon lange her, dass ich das zum letzten Mal gelesen habe.
Echt? Ja, und welches Gespenst ist das?
Das ist das Gespenst des Kommunismus.
Genau. Ganz genau. Ja, so fängt das an. Und aufhören tut's wie?
Proletarier aller Länder, vereinigt euch.
Das ist richtig, ja, genau. Genau. Also das soll, wie gesagt, sollte man ja gelesen haben und... Ja, das ist ja ein ganz schöner Wälzer auch. Jetzt wollen wir aber nochmal zur MLPD zurückkommen. Und die MLPD lässt sich ja steht nicht allein zur Wahl, sondern es ist eine internationalistische Liste. Was ist das bitte?
Ja, das wollte ich gerade noch sagen, dass die Gülay Öztürk ja für die internationalistische Liste MLPD kandidiert. Dieses Bündnis nennt sich Internationalistisches Bündnis, hat sich letztes Jahr im August gegründet, sind in der Zwischenzeit 16 Mitgliedsorganisationen dabei. Und es hat sich gegründet vor allem als Antwort auf den Rechtsruck unserer Bundesregierung. Und wir haben jetzt in dem Jahr, seit es internationalistische Bündnis gibt oder auch die Liste, ziemlich viel Zuspruch unter der Bevölkerung bekommen, weil das vielen aus den Herzen spricht. Zum einen die Frage, dass die linken Kräfte sich zusammenschließen müssen, um tatsächlich wirksam etwas dagegen zu tun. Und das Zweite ist aber auch der strategische Gedanke dabei, dass wir wollen oder wir wollen hier ein Bündnis aufbauen, tatsächlich, um einer eventuellen Gefahr von rechts, also Richtung eines Faschismus, auch schon im Vorfeld gewappnet zu sein.
Jetzt sagen Sie ja, Sie wollen sich mit anderen linken Gruppierungen und Bündnissen zusammenschließen, aber es gibt ja immer noch mehrere linke Parteien oder kommunistische Parteien. Was unterscheidet Sie zum Beispiel von einer DKP, von der Deutschen Kommunistischen Partei?
Ja, also der Unterschied ist der, dass sich die MLPD eigentlich genau deswegen gegründet hat, an der Kritik an den Zuständen in der ehemaligen Sowjetunion und der DDR, dass wir gesagt haben, das hat mit Sozialismus nichts mehr zu tun. Es hat sich in Partei und Wirtschaftsführung eine Bürokratie entwickelt, die so weit ging, dass sie den Sozialismus in den Worten Taten verraten haben. Und an dieser grundsätzlichen Kritik daran wurde praktisch die MLPD aufgebaut. Mhm. Gegründet wurde sie 1982 und es gab aber schon 15, 16 Jahre lang eine Vorläuferorganisation, die sich hauptsächlich auch mit dieser Frage beschäftigt hat. Wie muss eigentlich eine richtige kommunistische Partei arbeiten? Und die DKP, die hält ja bis heute ja auch die Zustände in der ehemaligen DDR hoch und sagt, das war der Sozialismus. Es waren zwar einzelne Fehler und wir sagen, das war kein Sozialismus. In Worten ja, aber in den Taten war das ja nur ein Stichwort Staatssicherheitsdienst.
Jetzt würde ich mal fragen, ganz provokativ, was war der Unterschied? Sie sprechen ja auch vom echten Sozialismus.
Ja.
Und der Sozialismus, den gab es in der DDR beispielsweise. Was ist der echte Sozialismus?
Ja, der Sozialismus gab es in der DDR und der Sowjetunion am Schluss nicht mehr. Der wurde verraten, der wurde revidiert. Wir sagen dazu, das
Wann
ist ein bürokratischer Kapitalismus. Der Hauptpunkt war, der Ausgangspunkt war 1956 auf dem 20. Parteitag der KPdSU, als praktisch die programmatischen Erklärungen dann dort so weit geführt haben, dass bestimmte Sachen, wie zum Beispiel die Diktatur des Proletariats, aufgegeben wurden. Die Diktatur des Proletariats ist letztendlich eine Diktatur einer Mehrheit über eine Minderheit. Also Minderheit.
Aber jetzt muss ich mal, 56 war, glaube ich, Machtwechsel in Russland und in Sowjetunion, richtig?
Ja.
Da kam dann Khrushchev, vorher war Stalin.
Richtig.
Und jetzt muss ich mal nachfragen, was war vor 1956 besser? Ich nenne es mal Stalinismus. Wo war der besser? Was hat der Gutes gehabt, Ihrer Meinung nach?
Also meiner Meinung nach ist das, was unter dem Kampfbegriff Stalinismus bekannt ist, ist hier meiner Meinung nach eine Verzerrung von den Tatsachen. Also Stalin war verantwortlich für den ersten Aufbau des eines sozialistischen Landes auf der Welt. Er hat der sowjetischen Bevölkerung gebracht, dass sie Arbeit hatten, dass sie was zum Essen hatten, dass sie letztendlich von der Knechtschaft erlöst worden ist. Und aus diesem Grund ist unserer Meinung nach auch, das ist der Hauptgrund, warum unserer Meinung nach der Stalin dermaßen verunglimpft wird. Er hat Fehler gemacht. Die MLPD ist die letzte Organisation, die alles für gut findet, was unter Stalin gelaufen ist. Aber was wir aufs Schärfste verurteilen, ist das, dass unter dem Kampfbegriff Stalinismus gesagt wird, dass Stalin verantwortlich ist für Massenmorde, für ich weiß nicht was alles. Also ich habe
ja,
die ganzen
ja erwiesen,
Sachen
dass das so
nicht.
War. Nee, es ist erwiesen. Stalin hat politische Gegner beseitigen lassen. Es sind Millionen von Menschen unter ihm gestorben.
Ja, das
und er
ist
war
das
der, er war damals noch Regierungschef. Also
das ist aber genau das, was ich sag. Millionen von Menschen. Das ist ein Begriff, der meiner Meinung nach von irgendwelchen, ja, ich weiß nicht, von welchen Wissenschaftlern das ist. Die Archive in der ehemaligen Sowjetunion wurden erst vor ein paar Jahren aufgemacht, wo man das wirklich auch nachprüfen kann. Was richtig ist, und das ist unsere Kritik am Stalin, dass er praktisch, als er gemerkt hat, dass im Aufbau vom Sozialismus sich bürokratische Tendenzen sich langsam aber sicher festigen und weiterentwickeln, dass er nicht die Massen dagegen mobilisiert hat, sondern er hat den Staatsapparat dagegen eingesetzt. Und dieser Staatsapparat war aber selber schon verbürokratisiert. Das war Stalin sein Hauptfehler. Und dass da viele Tote...
Also, nein, aber was ich aus Ihnen jetzt heraushöre, entschuldigen Sie jetzt bitte, dass Sie die massenhaften Morde, die während unter Stalin passiert sind, die Säuberungen der politischen Gegner, dass Sie die total relativieren. Und das finde ich sehr, sehr problematisch.
Das ist nicht mein Sinn und Zweck, dass ich das relativieren will. Ein Ding will ich wirklich nicht. Aber es geht doch darum, das in eine bestimmte Geschichtsepoche auch reinzutun. Da sind viele Fehler gelaufen. Wie viel Tode das waren aus dem Grund, das kann ich nicht sagen. Und ich glaube, das kann niemand sagen. Ein Ding. Und das Entscheidende finde ich aber jetzt in dieser Diskussion jetzt, nicht diese Frage Stalin oder nicht, sondern ich finde in dieser Runde ist doch die entscheidende Frage, welche Antworten und welche Lösungsvorschläge und so weiter die internationalistische Liste hat angesichts dem Zustand auf dieser Welt.
Aber wie gesagt, man kann ja nicht die Sachen, die für gut heißen, die geschichtlich einfach passiert sind. Ich möchte aber jetzt nochmal von diesen Gulags und ablenken, sondern Sie sagen ja auch, Stalin hätte Lohn und Brot gebracht in die Bevölkerung. Aber es gab doch in den 20er, 30er Jahren eine riesen Hungersnot erstmal. In Russland.
Die gab es sicherlich, aber ich finde, das kann man doch nicht einem einzelnen Mann zur Last legen. Da gab es Blockaden und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, also ich will da jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass ich jetzt diese etwas verherrliche, aber gegen was ich mich jetzt hier in dem Interview schon ausspreche, ist das, dass man jetzt da auf eine Frage abfährt, wo hier tatsächlich eine große Problematik ist. Eine Frage, die Einschätzung von Stalin und wo man bestimmte Sachen auch mit der Hungersnot, naja, also das aber, aus dem geschichtlichen Zusammenhang auch rausreißt.
Ich möchte, Ihre Spitzenparteivorsitzende Gabi Fechtner hat beim Wahlkampfauftakt in Nordrhein-Westfalen gesagt, dass man diese Zeit des Stalinismus und Zeit unter Stalin und Maoismus genannt, nicht verteufeln soll. Und es wäre ungerecht, der Zehntausenden, wenn ich das richtig im Kopf habe, Zehntausenden antifaschistischen Widerstandskämpfer. Aber das gleichzusetzen mit den anderen Sachen, also mit den Verfolgten, finde ich ein bisschen seltsam. Also wie ist das dann gemeint gewesen von der Frau Fechtner?
Also ich habe jetzt diese Rede, dieser Wahlkampfauftakt nicht mehr im Kopf, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Aber um was es da geht, und ich glaube, also ich denke, das ist das, was sie gemeint hat, war schon diese Frage, dass man Fehler, die im Aufbau eines sozialistischen Landes passieren, vor allem wenn es die ersten Anläufe sind, wo immer Fehler passieren, egal was man macht, ein Ding, die praktisch in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich glaube schon, dass diese Kampagne mit Stalinismus und so weiter damit auch was zu tun hat, um den Leuten letztendlich die Frage der Perspektive auch zu nehmen. Und ich glaube, so hat sie das auch gemeint.
Ja, das klang ein bisschen anders. Aber okay, das lassen wir jetzt mal so stehen. Und ja, es ist natürlich so, dass die MLPD einen kommunistischen, als Ziel einen kommunistischen Staat hat. Sehe ich das richtig?
Ja, das genau. Auf jeden Fall.
Genau. Wie soll das funktionieren? Übergang von der jetzigen Gesellschaftsordnung, diesem von Ihnen gesagten Kapitalismus zum Sozialismus und dann zum Kommunismus.
Zum Kommunismus.
Das ist ja eine geschichtliche Zeit, eine Entwicklung einfach. Und wie soll das funktionieren?
Ja, das ist richtig. Das ist eine geschichtliche Entwicklung. Und wie das funktionieren soll, ich denke, wir haben in unserem heutigen System auch mit dieser Globalisierung auf der ganzen Welt die besten materiellen Voraussetzungen, eine Gesellschaftsordnung zu haben, wo praktisch die Bedürfnisse der gesamten Menschheit befriedigt werden können.
Aber mit welchen Mitteln sind wir da hingekommen?
Mit welchen Mitteln? Ja, das ist der Aufbau vom Kapitalismus gewesen. Das ist auch vom geschichtlichen Ablauf her. Der Feudalismus wurde abgelöst durch den Kapitalismus. Und zwar deswegen, weil dieses Gesellschaftssystem des Feudalismus irgendwann überholt war, weil nämlich die Produktionsverhältnisse dann irgendwann an ihre Grenzen gestoßen sind im Feudalismus. Deswegen war die nächsthöhere Entwicklung war der Kapitalismus. Der hatte da am Anfang auch einen fortschrittlichen Charakter, als es den gab. Das ist eine ganz normale Entwicklung und heute stehen wir vor einer Entwicklung, wo praktisch durch die Internationalisierung der Produktion, durch die ganze Globalisierung, wir diese Bedürfnisse der Menschheit befriedigen können. Der Weg dorthin, der kann eigentlich nur der sein, dass die Massen sich zusammenschließen und sich zusammenschließen, den Kampf entwickeln, sich immer mehr vereinheitlichen, es wird eine Massenbewegung geben und es wird dann irgendwann, da die Herrschenden ihre Macht nicht freiwillig abgeben, wird es eine Revolution sein und da wird wahrscheinlich auch Blut fließen. Das wollen wir nicht. Also das wollen wir nicht, aber ich glaube nicht, dass das internationale Finanzkapital ihre Herrschaft einfach so aufgeben wird. Also glaube ich jetzt nicht.
Also Sie wollen zwar keine gewalttätige Revolution, aber Sie würden sie gutheißen.
Was heißt gutheißen? Wenn uns nichts anderes übrig bleibt, dann bevor der Kapitalismus letztendlich die Menschheit noch voll an den Karren fährt, in die Frage, ob das jetzt die Umweltzerstörung ist und so weiter, muss man ja wirklich sagen, was ist die nächsthöhere Gesellschaftsordnung?
Also das hat man ja früher schon mal proklamiert, also wenn das nicht anders möglich ist, dann aber mit der Waffe in der Hand.
Wie gesagt, wir propagieren das jetzt nicht, dass wir aufrufen, die Leute sollen an die Gewehre oder sich ausbilden. Das machen wir wirklich nicht. Aber es geht doch darum, ich glaube nicht, und dass die Vertreter von dem internationalen Finanzkapital ihre Macht einfach so aufgeben werden. Und deswegen müssen wir uns darauf einstellen. Das ist ein Muss und nicht, ob ich das will oder nicht.
Nun ja, jetzt haben diese Entwicklung, die Sie ja schon beschrieben haben, es wurde ja auch schon in mehreren Staaten probiert. In den ganzen ehemaligen Ostblockstaaten, in Asien, in mehreren Staaten, Venezuela, Kuba. Gibt es irgendeinen Staat, wo Sie sagen, es hat funktioniert?
Was mit Nordkorea?
Es gibt heute auf der Welt kein sozialistisches Land.
Was ist denn Nordkorea?
Das Nordkorea gehört in unseren Augen auch zu einem von den kapitalistischen Ländern, die man merkt ja auch, was für Kriegstreiberei die betreiben, zusammen mit dem Trump. Und es hat niemals was mit sozialistischem Land zu tun, weil ein sozialistisches Land wird niemals einen Krieg um eine Herrschaft oder um eine Weltherrschaft anzetteln.
Oder anders gefragt, was macht Venezuela falsch?
Ja, Venezuela selber nicht. Ich denke mal, also man kann jetzt nicht sagen, das Volk macht was falsch oder Venezuela macht es falsch. Wir müssen begreifen, dass viele Länder, die sich sozialistisch nennen, dass die alle revisionistisch entartet sind und letztendlich den Weg vom Aufbau des Sozialismus verlassen haben. Das ist unsere Einschätzung.
Genau, aber deswegen frage ich ja, das ist ja so eine Art Fallstudie dann auch für die Menschheit. Wenn man sieht, da wurde das in mehreren Regionen auf der ganzen Welt probiert, diese bestimmte Gesellschaftsform durchzusetzen. Da waren bestimmt am Anfang auch gute Intentionen dabei, richtig, aber das hat ja alles nicht funktioniert. Ja. Und da muss man sich ja fragen, warum?
Kann nicht funktionieren, wenn der kapitalistische ist stärker.
Der Kapitalismus ist stärker als der Sozialismus.
Also Bauern und den Bauern ist nicht stärker. Die sind halt mit Geld stärker. Die geben Waffen, die geben Möglichkeit, Geld und das, die haben sie Menschen wie Droger. Menschen so.
Also die meinen, da im Kapitalismus, ich versuche das mal darzustellen, sie meinen, im Kapitalismus regiert das Geld und im Sozialismus dann die Ideologie.
Ja, was ist Ideologie? Ich habe nicht verstanden.
Die Einstellung zum System, ich muss ja sagen, ich habe das mal so gelernt, im Sozialismus ist das so, jeder lebt nur nach seinen Bedürfnissen. Ist das nicht so, Frau Schwalb?
Also so wie Sie das jetzt sagen, jeder lebt nur nach seinen Bedürfnissen, würde das nichts anderes heißen, als Egoismus Tür und Tor zu öffnen.
Das ist ja meine Frage. Also als man mich gefragt hat zum Beispiel, oder ich habe mal geäußert, der Kommunismus, wie kann das funktionieren? Da war meine Antwort, das wird immer am Egoismus der Menschheit scheitern.
Ja, das ist die gängige Meinung, aber es ist ein Unterschied. Also der Unterschied ist der, dass nach der Lehre von Karl Marx ist es ja nicht so, dass der Kommunismus, wenn es einen Sozialismus gibt, dann der Kommunismus 10 Jahre später ist. Nach der Lehre von Karl Marx ist es ja so, dass praktisch erst in allen Ländern auf der Welt letztendlich die sozialistische Revolution hat stattfinden müssen, um letztendlich auch die ganzen Einflüsse von der kapitalistischen Gesellschaftsordnung werden erst im weiteren Aufbau vom Sozialismus nach und nach absterben. Und erst, und das werden wir sicherlich nicht mehr erleben, den Kommunismus weltweit. Also den werden wir nicht mehr erleben, weil Kommunismus bedeutet das tatsächlich, dass das abgestorben ist, dass man nur an sich denkt. Sondern Kommunismus bedeutet letztendlich auch eine Freiheitsideologie, weil es da nicht drum geht, dass man sich an bestimmte kapitalistische Gepflogenheiten halten muss und so weiter und so fort. Das wird jetzt nicht die nächsten 50 Jahre sein. Also das ist die Lehre von Karl Marx eben tatsächlich bis hin, dass das ein langer Prozess auch ist. Und das ist auch nochmal kurz eine Antwort darauf, auf diese Frage, warum der Sozialismus bisher nie funktioniert hat, warum der bisher revidiert wurde. In jedem Betrieb, in jeder neuen Erfindung und so weiter gibt es Rückschläge. Man macht X. Wenn ich mir da überlege, unser Schneider aus Ulm, wie viele Versuche der gebraucht hat, um zu fliegen. Da passieren Fehler, da funktioniert was nicht. Dann setzt man sich hin, analysiert es, überlegt, an was liegt's, tut das weiterentwickeln oder höher entwickeln. Und das ist genau der Prozess, der da stattfindet.
Naja, aber ich habe Sie ja vorhin gefragt, warum das nicht funktioniert hat. Sie haben mir keine Problemlösungen genannt. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das, wie Sie sich das vorstellen, überhaupt funktionieren kann. Aber wir spielen jetzt mal Musik und schließen diesen ideologischen Block mal ab und sprechen danach über programmatische Punkte, die Ihre Partei für diese Bundestagswahl auf dem Programm hat.
Free FM.
Ja, hallo. Wir hier heute beim Wahlspezial zur Bundestagswahl am Sonntag haben wir zu Gast die Direktkandidatin der MLPD, Frau Öztopak, und die Frau Schwalb als Kandidatin der Liste, auf die, die auf der Liste in Baden-Württemberg steht. So, und wir hatten jetzt verschiedene Punkte über die ideologische Einstellung der Partei auch zu früheren Systemen. Diesen Punkt hatten wir abgearbeitet und jetzt möchten wir mal ein bisschen auf das Parteiprogramm zu sprechen kommen. Und da geht es zum Beispiel auch um die Arbeitswelt. Wie stellen Sie sich die Arbeitswelt im Sozialismus, im echten Sozialismus vor? Frau Öztopak oder Frau Schwalb? Ja, Frau Öztopak?
Ja, Güller, ich denke, du kannst ja schon was sagen, wie du dir das vorstellst, wie man da arbeitet im Sozialismus. Haben wir ja auch schon mal drüber, also mir ja auch schon deine Ideen mal erzählt.
Ja, okay. Wenn du okay. Sozialismus, also bei uns heißt das, so habe ich gelesen, habe ich den Kommunist so vorgestellt, gleiche Recht, gleiche Lohn, gleiche, alles gleich. Also,
heißt der gleiche Lohn, der Doktor verdient das gleiche
wie,
die kaufmännische Angestellte?
Ja, aber der hat, der muss mehr studieren, mehr dafür
investieren.
Investieren, ja. Ja. Aber die Arbeitsleute sind, also die anderen Berufe zum Beispiel, ich habe auch nicht einfache.
Aber jetzt sagen Sie mir, warum soll der Doktor studieren, kreativ sein, sein Hirn anstrengen, wenn er dafür nicht entlohnt wird?
Nein, ich bin dagegen nicht. Aber die, er macht zum Beispiel eine gute Arbeit oder sauber, oder da gibt es auch fabrikschwere Arbeiten in Hafen und in Winter oder im Bau, draußen in schlechtem Wetter arbeiten, in Straßen und so weiter und so weiter. Jede Arbeit ist nicht einfach. Also,
aber kann das nicht so sein, dass dann die Kreativität einer gesamten Produktion zusammenbricht, weil es für alles das Gleiche gibt? Warum soll ich dann, nennen Sie mir einen Grund, warum ich kreativ sein soll?
Warum soll ich dieses
kreativ, das merkt man bei den Frauen. Eine Frau Doktor verdient wie eine Herr Doktor, oder?
Ja, und sollte so sein, ja.
Sollte so sein. Aber ich habe so in meine, also von der Dings habe ich ein Programm, also, oder ich sehe ein, wenn die, warum haben die 26% weniger als Männer verdient, Beispiel Frauen.
Das kommt auch ein bisschen über Beitragsjahre. Das ist aber ein anderes Problem, auch ein bisschen daher, weil Frauen grundsätzlich weniger im Berufsleben drin sind durch Kindererziehungszeiten etc. 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 Also das vermischt sich
da ein bisschen. Das heißt, die Frauen doppelt arbeiten, aber wenig kriegen.
Das ist sicherlich ein Problem, wo man drüber diskutieren sollte, und sehe ich auch so. Ja,
warum so spät diskutieren? Jetzt? Wir sind in 20.000.
Das ist völlig klar, völlig klar. Das ist auch einfach dieser Punkt der Gleichberechtigung und Mann und Frau, dass da noch nicht alles so ist, wie es sein sollte. Das ist unumstritten, das ist eindeutig so.
Also, und das so kann man auch da anfangen mit Leinarbeiten. Was ist der Leinarbeit? Wer verdient darüber?
Das ist auch ein Problem, ja. Also
das ist auch ein Problem.
Sicherlich, ganz.
Sie sehen auch schon. Ja, ja. Also ich sehe es sehr viel, auch mit dem Jugendlichen. Sehr viele Probleme gibt es. Wenn die nur Leben lang für die eine Miete oder für die in der Woche einmal kaufen zum Arbeiten.
Ja.
Was ist das? Ist mein Problem oder ist überhaupt Weltproblem?
Okay.
Es ist eine moderne Kolonie. Da gibt es jetzt Beispiel, ich bin als eine Gastarbeiter, wenn ich dann mal manchmal in der Universität unten bei dem enge Tor vorbeigehen, wenn die Leute auf der Reihe, Frauen, Männer und da sitzen, auf die Leute warten, wo sie mich gefällt und mitnehmen zum Arbeiten. Hm. Und das ist, in Deutschland lebe ich das. Ich habe in Deutschland auch in München letzten Samstag gesehen, der Mann hat in Müll rausgesucht, hat einen Mann von McDonald's Pommes auf Müll weggeschmissen. Und der hat das beobachtet und hat das genommen. Ich habe fast weinen. Ich habe gesagt, hast du Hunger? Ich will dir was kaufen. Mhm. Oder ich will das teilen mit dir was.
Aber wie können wir das bekämpfen? Was machen wir?
Ja, zusammen mit einer guten, also in den Tisch bringen diese Probleme. Das ist aber in Deutschland sehr, Armut ist das, mehr viel als...
Womit fängt das, heißt das erstmal eine Verstaatlichung? Womit hängt das zusammen? Also wo fangen wir an? Kann es sein, dass man zuerst eine Verstaatlichung aller Produktionsmittel braucht? Oder
Beispiel, ein runder Tisch ab und zu, alle Parteien sitzen sich hin und reden drüber. Was machen wir? Was ist die Lösung? Was ist die Lösung? Kommunist oder Kapitalist? Die Lösung.
Aber ich muss ja irgendwo ansetzen.
Bitte?
Ich muss ja irgendwo ansetzen. Was ist der erste Schritt? Tue ich alle Konzerne enteignen? Tue ich und sagen, ihr dürft jetzt...
Oder fragen wir mal andersrum. Also das Problem der... wachsenden Armut in Deutschland und auch der Gleichberechtigung haben ja auch andere Parteien erkannt. Das ist ja in allen Parteiprogrammen, okay, vielleicht nicht in der AfD, aber ansonsten ist es in allen Parteiprogrammen irgendwie drin. Und was wäre Ihr Ansatz, um diese Armut zu lösen oder auch die Gleichberechtigung der Frau zu stärken? Also was würde die MLPD anders machen?
MLPD, meine Meinung, MLPD ist sofort da, wegen Hinsetzen, Lösung finden Beispiel. Was ist da? Eine schwimmt mit Geld in der schwimmt, also so viele Millionen weiß nicht, was er macht. Und eine Seite sterben die Kinder und in ganzer Welt Armut.
Aber was ist der Lösungsansatz?
Lösung ist, müssen wir alle Parteien oder alle Leute alle sich hinstellen, was braucht man, was macht man denn? Beispiel, ich werde als Stadt, warum Stadt gibt's? Für was die Stadt gibt's? Wenn die Stadt nicht unter kontrollieren Lebensmittel, wenn die nicht kontrollieren Leinarbeit oder in Schule erreicht oder Unterdruck von den Kindern oder keine Kindergartenplatz oder keine gute Erziehung oder Beispiel Qualität ist Generation will das. Will man eine Generation mit Qualität? Wo ist die? Wo liegt das? Stadt. Was macht die Stadt für mich? Ich bezahle meine Steuern. Hohe Steuern. Ich weiß nicht, Baden-Württemberg weiß nicht, wie mit dem Strafengeld und mit dem hohe Steuer verlangen von den Leuten, aber nicht mehr Kontrolle. Machen Sie, was Sie wollen.
Mhm. Frau Schweig, in Lebensmittel Frau Beispiel. Schweig, möchten Sie dazu noch mal was sagen?
Ja, ich denke,
bezüglich Lösungsansatz.
Ich wollte gerade sagen, also ich denke, der Lösungsansatz kann eigentlich nur darin bestehen, dass die Leute lernen, dass sie für ihre Rechte, für ihre Forderungen kämpfen müssen. Wir haben hier in diesem System meiner Meinung nach nicht die Möglichkeit, dass wir sagen können, wir können darauf vertrauen, dass wir hier eine entsprechende Entlohnung kriegen und so weiter. Und zu der Frage zurückzukommen, andersrum. Wir setzen uns zum Beispiel ein, also für den vollen Einsatz der gewerkschaftlichen Kampfkraft in den Tarifrunden und so weiter. Wir machen die letzten Jahre, Jahrzehnte immer die Erfahrung, dass die gewerkschaftliche Kampfkraft nicht voll eingesetzt wird und dass es immer faule Kompromisse gibt zu Lasten der Arbeiter. Der Reallohnniveau ist ständig ganz leicht am Sinken und die Leute haben immer weniger Geld zur Verfügung. Oder die Frage auch um die Frage von der Leiharbeit, letztendlich ist es ein zweiter Arbeitsmarkt, wo den Unternehmen eine Möglichkeit gibt, zusätzlichen Profit zu erwirtschaften, weil die Leiharbeiter einfach um einiges günstiger sind wie die Stammbelegschaften. Aber das da zählt ist ja dann noch die Frage der Forderung der 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, wo rein rechnerisch über 8 Millionen Arbeitsplätze damit geschaffen werden können.
Aber das deckt sich ja zum Beispiel mit den Forderungen der Linken.
Ja, nicht in dieser Konsequenz, muss man ganz einfach sagen.
Okay,
in einzelnen Fragen
dann
sehr wohl.
Keine Revolution, sondern ein schleichender Prozess zum
Bitte?
Kommunismus.
Bitte?
Dann keine Revolution, sondern ein schleichender Prozess.
Ja, eine Revolution, ich weiß nicht, wie Ihre Vorstellung ist, aber eine Revolution, die kann niemals stattfinden, indem man jetzt einfach sagt, wir tun jetzt diese tagtäglichen Sorge, Nöte, diese in unseren Augen, was wir dazu sagen, Kleinarbeit außer Acht lassen und irgendwann stehen wir dann da und sagen, so und jetzt wollen wir eine Revolution. So wird es nicht funktionieren. Weil mit eine Revolution oder eine Umsturz, ein revolutionärer Umsturz, kann es nur mit den Massen geben und nicht ohne die Massen und auch nicht gegen die Massen. Mhm. Und deswegen ist die Kleinarbeit, wir sind ja unser Haupt oder eine ganz große Kampflinie von uns ist unsere Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit.
Vielleicht wechseln wir nochmal das Thema, weil die Zeit auch schon fortgeschritten ist und wir noch ein paar Sachen abdecken wollten. Die MLPD setzt sich durch die internationalistische Liste natürlich auch für Kurdistan und Palästina ein. Aber also wie ist Ihre Einstellung zum Beispiel zu Organisationen wie der PKK? Sehen Sie die PKK als legitimes Mittel, also Terrorismus als legitimes Mittel zur Befreiung Kurdistans, Frau Öztopak? Also im Zuge jetzt Situation in der Türkei und Kurdistan, Ihre Partei und auch Ihre Organisationen, wie stehen Sie zur PKK? Also ist die PKK gut oder ist das ein Terrorismus?
Ich finde keinen Terrorist. Terrorist ist einzige Kapital. Also der Terrorist in der Türkei ist Erdogan, sage ich öffentlich und sage ich zur Wahrheit. Ist keine PKK. PKK verteidigt sich und retten für seine Leute, für seine Rechte, für seine Sprache, für seine Schreiben, Lesen. Und,
aber mit der Waffe?
Nicht. Ich bin dagegen Waffe. Ich will das kein. Aber Waffe, wer gibt die Waffe? Die tun sie nicht eigenbauen. Wer gibt die Waffe? Wer gibt denn Erdogan Waffen?
Ja, aber wenn mir,
wenn mir einer eine
Waffe gibt, dann legitimiert das nicht, dass ich jemanden erschieße.
Nee, das schießen die das nie, keine Menschen. Wenn die nur an sich kommen, die haben bis jetzt, was der überhaupt in der Türkei läuft, mit Terror, das haben die alle in Türkische gemacht, also die Kapitalisten seine Regierung gemacht.
Naja, ich erinnere mich jetzt, ich kann jetzt nicht genau das Datum oder so nennen, aber ich erinnere mich an mehrere Anschläge, die die PKK durchgeführt hat, auch in letzter Zeit zum Beispiel an türkischen Sicherheitskräften.
Das kann ich nicht so reagieren auf PKK. Ich bin auch nicht so national Mensch. Ich habe auch die türkische Revolution, Leute. Gibt es auch türkische Revolution, Leute, nicht nur kurdisch. Wir sind international Revolutionist. Wir sind international. Wir sind gegen Krieg. Und Krieg soll nicht geben. Warum soll das Krieg geben? Für was?
Ja.
Für was soll die Flüchtlinge Platz suchen? Gestört. Für was? Warum? Und muss jemand helfen, die armen Leute, wo da in der Unterkrieg? Unter Krieg bombardiert, die muss jemand da sein, wo helfen.
Also Sie haben ja gerade eben schon den Herrn Erdogan als Terroristen bezeichnet. Oder
ich meine, ja.
Sie setzen sich ja auch privat für inhaftierte deutschstämmige Bürger ein in der Türkei, richtig? Sehe ich das richtig?
Ja, ich bin für den, ja.
Genau. Wie ist denn Ihre persönliche Beziehung zu dem Thema? Können Sie uns ein bisschen mehr dazu erzählen?
Ich will das.
Ich wollte jetzt speziell darauf, Sie sind die Tante von der.
In der Meshaletolo, ja.
Genau.
Ich sehe, alle politischen Gefängnisse sind alle für mich gleich. Soll es sofort möglich, sofort kämpfen für diese unschuldigen Leute in Gefängnissen rausbringen. gibt es keine Alternative. Gibt's, also wenn die Medien irgendwie was gesagt haben, muss da reingehen oder muss da irgendwie, wir leben in demokratischem Land, sagen wir halt. Der Türkei sagt bis jetzt, wir sind auch demokratisch, wir sind keine. So und so weiter.
Aber eigentlich sagen wir ja, wir leben nicht im demokratischen Land, Frau Schwalb.
Das habe ich so nicht gesagt, dass wir nicht in einem demokratischen Land leben.
Nee, die
Sage. Sondern, dass hier in Deutschland eine Tendenz da ist, die demokratischen Rechte und Freiheiten immer weiter einzuschränken.
Ah, okay.
Also, nur eine Klarstellung.
Für die sofortige Freiheit für die Meschale Tolo, für die auch Freunde von Deutschland, 12 oder wie viel sind, für alle Politiker Gefängnis sind nicht, sein Platz ist nicht da.
Jetzt mal so eine ganz persönliche Frage noch, was müssten Sie befürchten, wenn Sie jetzt zum Beispiel zu Besuch in die Türkei fahren würden?
Ich? Ich weiß nicht, was die Überraschung für mich.
Das wäre eine Überraschung.
Das wäre über eine Überraschung. Also weiß man nicht, was kommt. Aber was kommt, nehme ich das.
Bleiben Sie deswegen in Deutschland? Also gehen Sie überhaupt noch zurück in die Türkei? Oder sagen Sie, da ist gerade viel zu gefährlich, Erdogan ist gerade viel zu gefährlich, ich fahre gar nicht mehr zurück?
Ich gehe, wenn ich musste, gehe, dann gehe ich auch. Ja. Wenn ich dann auch in Gefängnis bin, da werde auch nächste ihr für mich kämpfen.
Okay. Jetzt haben wir noch eine Frage, die speziell Ihre Arbeit hier in Ulm betrifft, die Flüchtlingsarbeit. Und da engagieren Sie sich auch sehr, richtig?
Ja,
sehr. Was machen Sie da speziell?
Beispiel, also zum habe ich ein paar Mal Heimbesuch und die Jugendlichen mit Jugendlichen reden oder was gibt es da, beobachten, wie das ist und so weiter. Die sind sehr zugeschlossen. Zugeschlossen, die haben genug Probleme, die wollen gar nicht darüber reden, die wissen nicht, wer bin ich oder was ist mit mir, also ob ich echt helfe oder die sind noch nicht sicher von dem ängstlichen Krieg und ganze Leben viel durchgemacht. Die sind sehr ängstlich und sehr traurig, sehr, also dass wenn man die Geschichte von denen hören, das kann. Also dramatisch, also die vertrauen dich gleich nicht. Wenn du auch keine Deutsche, dann ist noch mehr schlimm. Also was heißt, ich bin mit deutscher Pass, aber die denken auch, ja, ich komme von Türkei, vielleicht ich helfe da und so. Sagen sie, sind die zugeschlossen und sagen sie auch nicht viel. Aber wenn man richtig kannt und wenn die sehen, aktiv was mehr machen, dann schon, die kommen schon zu uns.
Frau Schwalb, vielleicht die Frage auch an Sie. Also Sie haben sich ja dieses Jahr bundesweit sehr breit aufgestellt. Auf Ihrer Webseite heißt es auch wegen der Flüchtlingskrise, auch wegen dem, was jetzt hier in Deutschland 2015, 2016 passiert ist. Was kritisiert denn die MLPD an dem, wie es gelaufen ist und was würde sie anders machen?
Also das Entscheidende ist, glaube ich, die Frage, dass wir sagen, man muss die Fluchtursachen bekämpfen. Also das ist, glaube ich, nicht glaube ich, sondern das ist die entscheidende Frage. Also man muss ja klarlegen, warum flüchten Leute, beziehungsweise zum Teil ja ganze Völker. Die erste Fluchtursache ist ja die Frage vom Krieg. Also das ist ja die zweite Fluchtursache ist die Frage von Umweltkatastrophen. Das sind ja die zwei hauptsächlichen und ja, das zu den sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen will ich jetzt gerade gar nicht eingehen. Und unserer Meinung nach sind die Fluchtursachen in diesem imperialistischen Weltsystem begründet. Auch die Frage der Umweltkatastrophe, also die eigentlich immer verheerender wird, nur das eine Stichwort, die Hurricanes, Tornados in Florida und so weiter, das wird ja immer verheerender. Und solange wir keine wirksamen Klimaschutzabkommen haben, also wirklich wirksame, Trump hat sie ja alle wieder aufgekündigt, wird diese Gefahr, dass ganze Regionen fliehen müssen, nicht gebannt sein. Und deswegen ist es auch ein ganz wichtiger Bestandteil von unserer Arbeit, da Aufklärung zu betreiben, auch bestimmte Aktionen kann man jetzt nicht sagen, aber wir werden uns zum Beispiel am 11. November an dieser großen Demonstration in Bonn auch aktiv beteiligen, weil das auch der richtige Weg in die richtige Richtung ist.
Genau, ich glaube, wir sind in der Zeit schon recht fortgeschritten. Wir können noch ein, zwei letzte Fragen.
Genau, wir hätten vielleicht noch mal ein Thema Europa. Wie stellen Sie sich ein Europa vor?
Ein Europa, das ist jetzt eine Frage, mit der habe ich mich eigentlich noch relativ wenig auseinandergesetzt.
Aber es ist ja recht drängend eigentlich, oder?
Ja,
in der derzeitigen Situation, wo es unterschiedliche Tendenzen gibt innerhalb Europas, innerhalb des geeinten Europas.
Ja, geeintes Europa. Also unserer Meinung nach ist Europa ein imperialistisches Machtbündnis, wo zu einer bestimmten Zeit bei der Entwicklung vom Imperialismus notwendig war, so ein Bündnis zu schließen, um eine bestimmte Macht auch darzustellen. Also gegen die Weltmacht USA gegen die Weltmacht UdSSR, nachdem sie den sozialistischen Weg verlassen hat. Und diese Schwierigkeit, die es da jetzt gerade gibt, das ist ja weltweit so, liegt darin, dass unserer Meinung nach sich der Imperialismus weltweit so weit weiterentwickelt hat, dass es jetzt neben den zwei hauptsächlichen imperialistischen Ländern ganz viele imperialistische Länder neu entwickelt haben. Und deswegen auch dieser Kampf sich neu entwickelt. Also deswegen auch diese Widersprüche, diese enormen Widersprüche, ob es jetzt in Europa ist oder im chinesischen Raum oder sonst irgendwo, das geht ja überall zur Sache.
Die EU also als Ausgebot des Kapitalismus sozusagen. Da wir jetzt wirklich auch dem Ende der Sendung entgegenkommen, wollte ich von Ihnen beiden noch wissen, vielleicht Sie zuerst, Frau Oesterbrock, was sind Ihre drei Forderungen im Bundestagswahlkampf? Was sind Ihre drei wichtigsten Punkte?
Muss man eigentlich versuchen, welche Partei für uns besser, für die Proletarier oder so besser wählen, wünsche ich. Und auch nicht in die chronische Krankheit, wie immer gleiche. Jetzt weiß man schon, wer der CDU kommt. Aber warum?
Wir meinten eigentlich die drei Forderungen Ihrer Partei im Bundeswahlkampf. Ihre Partei hat ja verschiedene Forderungen. Und welche sind für Sie die wichtigsten?
Wichtigsten ist, ich habe 29. Paragraphen bei dem
Paragraph 129 A und B meint sie.
Paragraph 29
A und B.
Ja, ja. Und das abschaffen. Auch abschaffen und eine gute Qualität der Arbeit für die Arbeitsleute und gute Bildung für die Jugendliche, gute Kontrolle für Stadt, für alle, was
okay,
überhaupt
da waren wir schon bei vier.
Ja, okay. Ich bedanke mich.
Jetzt möchten wir noch, Frau Schwalb, darf auch noch Ihre drei
also ein
Punkte.
Ganz wesentlicher
Minute,
Punkt, ja, ein ganz
Minute.
Wesentlicher Punkt ist konsequent links gegen den Rechtsruck der Regierung für mich, das ist Nummer eins. Zweitens ist, macht mit, damit sich wirklich was verändert, selber aktiv werden. Und das Dritte unterm Obendings ist, für mich ist die Zeit oder für uns die Zeit reif für eine Veränderung.
Okay. Damit
möchten wir uns bei Ihnen eigentlich bedanken, für dass Sie gekommen sind heute zum Wahlspezial zur Bundestagswahl am Sonntag. Und wir bedanken uns bei Frau Gisela Schwalb und Frau Gülay Öztopak.
Moderiert wurde sie von mir, Mintu Tran und
Jens Friege.
Und nicht vergessen, 24. September Bundestagswahl, bitte alle wählen gehen.
Dankeschön auch.